ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich liebe Begegnungen, in denen die unterschiedlichen Facetten einer Person zur Sprache kommen, denn darum geht es doch im Leben. Vielfältigkeit, denn das Leben ist bunt und die besten von uns auch. Und Schauspieler Godehard Giese, der zählt dazu. Die meisten werden ihn schon an der Stimme erkennen.
Talk mit Thees.
Das ist eben das Ding, dass ganz viele Leute immer mein Gesicht kennen und dann immer nicht wissen, woher. Und dann gibt es immer die Frage, wo haben Sie denn mitgespielt? Und dann weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, weil es gibt ja so viel unterschiedliche. Ich frage dann immer, was gucken Sie denn? Gucken Sie denn eher Kino oder gucken Sie denn eher Fernsehen oder was? Und dann gucken die Leute meistens gar nichts und dann dauert es ganz lange, bis man dann irgendwie rausgekriegt hat, wo die einen vielleicht schon mal gesehen haben. Wenn du an den entscheidenden Punkten im Leben nicht dich bestimmten Dingen stellst, denen sich gestellt werden muss, dann hat das, glaube ich, Auswirkungen.
Lasst uns von Gräbern sprechen, von Würmern und von Graben.
Wieso kannst du das? Wieso kannst du das?
Dann braucht man auch Mut, um einem Italiener seine italienischen Songs vorzuspielen, oder?
Ich weiß auch nicht.
Du bist so. Ja schmerzfrei.
Ja, schmerzfrei würde ich nicht sagen, aber ich denke da irgendwie in dem Moment nicht so drüber nach. Ich mach's dann einfach.
Godehard Giese ist einer von den ganz besonderen Schauspielern, einer, der meist richtige Charakterrollen spielt und Filmen Tiefe verleiht, manchmal mit einer kleinen Nebenrolle. Was ich total faszinierend finde, er hat irgendetwas und deshalb war ich auch so gespannt auf ihn. Godehard hat 3 Nominierungen für den Deutschen Filmpreis erhalten für Es gilt das gesprochene Wort, Niemand ist bei den Kälbern oder aber auch Sad Jokes, das war 2025, für den hat er dann auch den Preis bekommen. Insgesamt hat er in weit über 80 Rollen im Film und im Fernsehen gespielt, darunter zum Beispiel auch der Oberkommissar Böhm in Babylon Berlin. Dieser Böhm ist ja so ein selbstgefälliger, überheblicher, gerade gegenüber Untergebenen von oben herab, ja, nach oben buckeln, nach unten treten. Und das ist der Böhm. Godehard ist auch Co-Initiator der Initiative Hashtag Act Out. Da hatten sich über 180 SchauspielerInnen zusammengeschlossen, um mehr Sichtbarkeit, Akzeptanz oder auch strukturelle Veränderung für queere Menschen im Film, im Fernsehen und im Theater zu fordern. Mit einem Manifest, in dem sie erklärt haben, dass viele von ihnen ihre sexuelle Identität aus Angst vor beruflichen Nachteilen bislang verbergen mussten und kritisierten die bestehenden Machtstrukturen der Branche. Godehard ist auch in dem Film Rose zu sehen. Da spielt er neben Sandra Hüller, die ja für ihre Rolle einen silbernen Bären erhalten hat. Sie spielt ja eine Frau, die sich als Mann ausgibt im 30-jährigen Krieg. Wir sprechen ein bisschen über meine Irritation bei Schwarz-Weiß-Filmen. Rose ist ein Schwarz-Weiß-Film. Und wir sprechen auch über einige besondere Szenen aus dem Film Sad Jokes. Ja, wie der Satz, ich dachte, es wird eine Komödie. Ich fand's überhaupt nicht lustig. Es geht außerdem um den Tod oder auch seine Band, für die er italienische Popsongs schreibt. Wie seine Rollen ist auch Godehard Giese ein vielschichtiger Mensch. Es war ein richtig schönes Gespräch, richtig schönes Gespräch.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag, hallo. So. Das ist so lustig, ne? Wir haben ja vorher schon so ein bisschen geredet und plötzlich fängt es so an und dann ist man gar nicht mehr so im Fluss drin, sondern es ist jetzt plötzlich, jetzt wird es ernst.
Also nein, es wird nicht ernst.
Naja,
nein, es ist genauso, es ist genauso wie vorher.
Ach so?
Nur, dass wir jetzt nicht mehr alleine sind.
Naja.
Das ist alles.
Genau.
Ja, also ich hatte ja schon einen aufregenden Morgen, habe ich dir auch gerade erzählt. Ne? Mhm. Ich wachte auf, war bei einer Freundin in Berlin und meine Schuhe sind nicht mehr da und ich komme nicht aus dem Haus, weil ihr Sohn gedacht hat, das sind seine Sportschuhe. Jetzt stand ich da ohne Schuhe und bin dann einfach so durch Berlin U-Bahn mit zu kleinen Schuhen gegangen. Wirklich, ich glaube, die waren, weil ich habe 45, die waren wahrscheinlich 43 oder so. Also wirklich, es war schmerzhaft und es war noch nicht mal eine Sohle drin. Ich habe es dann geschafft, in 4 Minuten Schuhe zu kaufen. Eigentlich ein überflüssiger Kauf. Was war dein letzter überflüssiger Kauf?
Oh,
meistens sind es Online-Käufe.
Nee, ich kaufe online gar nicht. Oder okay. Ja, nee, eigentlich kann ich das so sagen. Ich kaufe gar nicht online. Überflüssiger Kauf. Ah, naja, gut, ich war noch bis gestern in Wien und da habe ich eine Wurst gegessen an einem Stand und die war so schlecht, dass die wirklich überflüssig war. Die hätte ich nicht kaufen und auch nicht essen sollen. Ich habe es trotzdem gemacht. Es ist dann manchmal so, aber
es gibt einen Würstelstand in Wien, der hat so einen lustigen Namen. Aber du weißt nicht, welchen ich meine, ne? Das war zumindest nicht der. Der hat so einen originellen, lustigen Namen, aber es fällt mir nicht mehr ein. Aber so lustig, letzter überflüssiger Kauf, die Wurst von gestern.
Ja, genau.
So, wie war dein Morgen bisher?
Ach du, ich bin gerade so dabei und versuche morgens immer so ein bisschen Zeit für mich zu haben, weil ich das lange nicht gemacht habe und ich brauche aber mit dem fortschreitenden Alter etwas mehr Raum für mich und deswegen habe ich jetzt angefangen, morgens ganz in Ruhe aufzustehen, meine Sachen zu machen, ein bisschen zu meditieren, mir das Frühstück zu machen und dafür nehme ich mir so 2 Stunden Zeit, dass ich so, da muss ich manchmal dann früh aufstehen, je nachdem, wann der Tag für mich losgeht. Aber das ist, merke ich gerade, das ist wichtig für mich und deswegen mache ich das.
Aber wie toll. 2 Stunden ja. Sich Zeit für sich selbst nehmen.
Ja, das ich war auch erstaunt, dass es doch so lange braucht.
Ich würde vermuten, man kommt dann ganz schnell wieder weg. Man macht das mal 3 Tage und dann ist man plötzlich bei einer Stunde, bei einer halben Stunde.
Naja, so, aber nicht mehr. Nee, bisher halte ich es ganz gut durch.
Wann hat das angefangen? Mit dem Meditieren bei dir, wann bist du auf den Trichter gekommen?
Also das ist so eine Entwicklung gewesen über mehrere Jahre, glaube ich. Und es ist auch gar nicht so, dass es immer, also naja, ich weiß nicht, es meditieren ja viele Leute. Insofern gibt es da auch ganz konkrete Vorstellungen. Ich habe angefangen irgendwann in Ende der Nullerjahre, irgendwann so 9 oder ja so 8 oder 9, da habe ich angefangen Qigong zu machen und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss auch ab und zu mal schweigen und bin auf so einen Schweigeretreat gefahren und sowas. Oh. Und damit fing das eigentlich so an.
Wo war der?
In Schweden war der.
Ah.
Ja, das habe ich ein paar Jahre hintereinander immer so gemacht.
Ja gut, da man natürlich nicht sprechen darf, ist eigentlich egal, wo man hinfährt, oder?
Nee, das ist gar nicht egal, finde ich. Also das war wirklich in the middle of nowhere und das ist auch in einem Ort, also es ist an der norwegischen Grenze gewesen, wo auch wenig Schweden sind, muss man sagen. Die fahren, glaube ich, immer, wenn sie denn in Urlaub im eigenen Land fahren, fahren die immer an die Küste. Deswegen war es da immer sehr menschenleer und das ist natürlich förderlich fürs Schweigen, weil dann kommt man gar nicht erst in die Versuchung.
Ja,
ja genau. Aber es war nicht so eine strenge Schweigeretreat, aber es hat ich kam immer wieder und es hat mir gut getan.
Aber wie toll. Also beim Abendessen darf dann auch schon mal ein paar Worte gewechselt werden.
Naja, man darf sowieso, das ist ja schon auch eine Sache von Ausrichtung. Also ich wollte das ja.
Ja.
Und deswegen habe ich das dann auch nicht gemacht.
Ist es dir schwer gefallen? Ich finde es nur so spannend, denn auch ich liebe mittlerweile Stille. Ich finde, Stille hat eine solche unglaubliche Kraft im Gegensatz zu dem
Radio.
Ganzen.
Bitte? Und doch machst du Radio.
Ja, aber wir schweigen ja meistens.
Ach so?
Ja, für die paar Minuten oder so, weißt du, geht das Mikrofon auf, dann läuft Musik zum Beispiel.
Ah ja, verstehe.
Also, ja, oder wenn wir jetzt zusammenkommen hier, auch für diesen Podcast, ja. Also du redest ja vor allem. Von daher, ich kann viel schweigen.
Ich finde, momentan ist es ausgeglichen, oder?
Noch.
Ja. Ah, verstehe es.
Aber nur noch.
Verstehe.
Denn beide ganzen Wehwehchen, verstehst du, Befindlichkeiten des Morgens, die haben wir abgehakt jetzt.
Okay, verstehe.
Ja, du siehst, ich stehe noch unter diesem Eindruck, dieses absurden
Morgens. Ein Schock war das für dich, ne? Mhm.
Ja, weil ich dachte, ich komme nicht zu unserem Gespräch. Ich habe vergessen zu erwähnen jetzt gerade für alle, die uns zuhören, dass auch die Haustür von außen abgeschlossen wurde und ich erstmal überhaupt gar nicht rauskam.
Der Sohn hat das nicht aus Zufall, hat er diese Schuhe mitgenommen. Das war schon geplant.
Ja, aber wirklich. Gut, du bist auch wieder im Kino zu sehen, jetzt gerade in diesem Film Rose. Man kennt dich ansonsten aus wirklich zahlreichen Filmen. Das Hotelzimmer, Es gilt das gesprochene Wort, Niemand bei den Kälbern. Deutschen Filmpreis gab es ja für Sad Jokes zum Beispiel. Du hast auch deinen eigenen Film schon gemacht, hast Regie gemacht. Die Geschichte vom Astronauten. Babylon Berlin, natürlich darf man nicht vergessen. Auf welchen Film wirst du immer als allererstes angesprochen? Oder auf welche Serie?
Also jedenfalls nicht auf meinen eigenen Film.
Wie lief der? Wie wurde denn der besprochen damals?
Der wurde sehr unterschiedlich aufgenommen. Das liegt, glaube ich, in erster Linie daran, ich hatte so eine Idee für den Film oder ein Bild vielmehr, wenn ein Mensch, den man sehr liebt oder geliebt hat, plötzlich weg ist, dann bleibt ja so eine Leerstelle übrig. Und diese Leerstelle ist gleichzeitig angefüllt mit Erinnerungen und Projektionen. Und diese Leerstelle ist dann eigentlich gar keine Leerstelle mehr, sondern wie so eine Art Negativ dieser Person. Und das war so der Ausgangspunkt. Punkt für diesen Film. Und es gab gar nicht, und obwohl der Film die Geschichte vom Astronauten heißt, gab es nicht so richtig eine Geschichte, wenn ich ehrlich bin. So. Also das ist eher so eine Art von Motiven, die sich so verweben. Und man folgt aber trotzdem Figuren. Also es ist schon auch narrativ. Es ist jetzt kein experimenteller Film oder so. Und ich muss einfach auch immer feststellen, dass viele Leute, wenn sie nicht genau an die Hand genommen werden, und ich glaube, es liegt auch daran, dass in Deutschland so selten darauf vertraut wird, dass ZuschauerInnen schon auch Sachen verstehen, auch wenn es nicht explizit erklärt wird. Das führt dann manchmal dazu, dass Leute irritiert sind und nicht genau wissen, wo sie da zugucken und was das ist. Und das sind aber Filme, die mich interessieren. Und ich finde, das ist jetzt auch das Spannende am Kino, dass Bilder bestimmte, man muss es ja nicht immer nur kognitiv verstehen, also es ist ja auch ganz viel Atmosphäre, was man fühlt, was man, die Unsicherheiten, die man erlebt beim Zuschauen. Ich finde das ganz aufregend, und so ein Kino wünsche ich mir eigentlich viel häufiger. Und ich finde es so schade, dass in Deutschland da so wenig darauf vertraut wird, dass es auch was anderes gibt als das reine Verstehen.
Bei Gedichten, da akzeptieren wir das. Das ist ein bisschen Geheimnis. Ein gutes Gedicht.
Man akzeptiert es auch in der Literatur. Ich finde das immer total spannend. Auch immer dieser Anspruch, dass eine Hauptfigur sympathisch sein muss, das höre ich so häufig auch von EntscheidungsträgerInnen. Ich finde das nicht, also in der Literatur gibt es so viele unsympathische Hauptfiguren. Ich weiß gar nicht, warum das im Film nicht auch möglich ist.
Ja, gut, das sind ja die interessanteren auch. Und du hast ja eine ganze Reihe davon gespielt.
Also, ja.
Okay, was war mal eine sympathische Rolle, die du gespielt hast?
Ach, ich habe zum Beispiel mal so einen Fernsehfilm mit Iris Berben gemacht. Der hieß Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster.
Oh, das Buch kenne ich.
Ja, genau, und da geht es darum, also Iris Berben hat eine Frau gespielt, die im Endstadium Krebs hat, und ich habe einen Mann gespielt, der das erste Mal Sterbebegleitung macht und sie auf diesem Weg dann begleitet. Und das war, glaube ich, eine sehr sympathische, einladende Figur.
Alles klar, und sie hat ja überhaupt keinen Bock auf den Typen, ne?
Nee, er ist sehr unsicher, weil er das erste Mal macht und tritt auch immer in so Fettnäpfchen rein und weiß nicht so genau, mit der Situation umzugehen. Das war aber wirklich ein ganz schöner Dreh. Also, weil ich hatte Iris Berben und ich, das ist natürlich eine Begegnung, da muss man sich irgendwie drauf einlassen. Und das fand ich so schön in der Zusammenarbeit, dass das möglich war. Und das war zum Beispiel eine positive oder eine sympathische Figur.
Wobei er erst ein bisschen Probleme hat mit seinem Kind, glaube ich, oder? Er ist irgendwie als Vater...
Ja, aber er ist ein ganz liebevoller Vater. Die Frau ist vor Jahren gestorben und er ist eigentlich ein bisschen überfordert mit diesem pubertierenden Sohn und versucht aber alles richtig zu machen und macht natürlich nichts richtig.
Aber das auf sympathische Art und Weise.
Ja, 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 er ist sehr bemüht um den Sohn. Ne? Er will Gutes...
Und auf welchen Film wirst du als erstes angesprochen? Also wenn jetzt nicht auf deinen eigenen?
Das ist ja so interessant, dass...
Ich kenne sie doch aus.
Ja, das ist eben das Ding, dass ganz viele Leute immer mein Gesicht kennen und dann immer nicht wissen, woher. Und dann gibt es immer die Frage, wo haben sie denn mitgespielt? Und dann weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, weil es gibt ja so viel unterschiedliche. Ich frage dann immer, was gucken sie denn? Gucken sie denn eher Kino oder gucken sie denn eher Fernsehen? Oder wo? Und dann gucken die Leute meistens gar nichts und dann dauert es ganz lange, bis man dann irgendwie rausgekriegt hat, wo die einen vielleicht schon mal gesehen haben. Also in letzter Zeit, glaube ich, die Wannsee-Konferenz war so eine Sache, dass viele Leute gesehen haben.
Stimmt.
Dann Babylon Berlin natürlich auch.
Ja.
Also es gibt ja richtige Fans, die dann so die Figuren auch so feiern. Und
Fans von dir oder von der Wannsee-Konferenz?
Von Babylon Berlin.
Von Babylon Berlin.
Die Figur zum Beispiel, das ist so eine interessante Figur, weil der ist ja so unglaublich unverschämt. Und das bringt aber so einen Spaß.
Also Oberkommissar Böhm ist genau. Das. Genau. Ne? Letztendlich der Gegenspieler von Gideon Rath. Ne?
Genau, in dem Kommissariat.
Ja.
Und also diese Rolle bringt auch unglaublich Freude zu spielen. Und ich bin den dreien, Tom Tykwer und Fachim von Boris und Henk Handlöchten, so dankbar, dass sie irgendwie mit dieser Rolle so viel anfangen konnten und sie wirklich in jeder Staffel haben die wieder neue Ideen für diese Rolle gehabt und das war so schön und es war wirklich eine unglaublich schöne Zusammenarbeit, weil die Rolle so, ja, die ist einfach verrückt. Also der ist einfach hat so viele Widerstände in sich und dann ist er aber so ein ganz guter Kommissar. Das ist so toll, dass der so genau ist und dabei aber auch so, dass man den so nervig findet und aber gleichzeitig so amüsant, weil der halt so unverschämt ist. Und
welche Szene feierst du im Nachhinein am meisten ab? Wo du sagst, das ist die Szene, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde.
Meinst du in Babylon
Berlin meine ich, ja, genau. Vom Oberkommissar Böhm.
Vom Oberkommissar Böhm. Ach, du, das sind, ich glaube, das ist ein ganz kleiner Moment, nur da ist er, ich glaube, das ist die dritte Staffel, wo er mit Rat auf diese komische, gehen die auf so eine Feier, wie nennt man es?
Also wo man maskiert.
Wo man maskiert,
so,
genau.
So maskenballmäßig,
mhm. Genau. Und dann sind die in so einem Kreis, wo so ein Medium in der Mitte sitzt und dann müssen die sich immer, dann tanzen vor denen immer so Frauen und irgendwann müssen sie sich so vorlehnen und müssen irgendwie und der kommt da so mit gar nicht klar. Und das ist nur so ein ganz kleiner Moment, aber das war so schön, dass der Böhm mal so in so einer Situation ist, wo der so gar nicht weiß, wie er mit dieser Situation umzugehen hat.
Also ein Film auf jeden Fall, den vielleicht nicht unendlich viele Menschen gesehen haben, der aber natürlich für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das ist natürlich Sad Jokes, wo du deine Lola abgeholt hast. Für die beste männliche Nebenrolle. Du spielst ja einen Produzenten, Gero heißt er, glaube ich, ne? Produzent Gero. Du liest dann auf jeden Fall dieses Skript, du bekommst es, er ist bei dir zu Hause zu Besuch, du sitzt in deinem Sessel, du hast das Skript auf deinem Schoß.
Ja, es ist halt so schön, weil er sagt, er will eine Komödie machen und dann lese ich dieses Buch und finde es halt gar nicht lustig. Und das ist schon halt auch sehr lustig.
Das stimmt. Ich dachte, es wird eine Komödie.
Genau.
Ich fand es überhaupt nicht lustig.
Ich fand es überhaupt nicht lustig, genau. Der ganze Film, ich bin auch so. Also Fabian und ich kennen uns schon sehr lange, ich glaube jetzt 20 Jahre. Und es war immer nicht leicht für ihn. Und jetzt plötzlich hat er so das gefunden, hat er so eine Sprache für sich gefunden und dreht diese unglaublich tollen Filme. Der erste Knochen und Namen und Sad Jokes. Und jetzt haben wir gerade wieder einen neuen zusammen gedreht. Und das ist wirklich, das ist zum Beispiel auch sowas, der ist auch so ein großer Liebhaber vom französischen Kino, und ich finde, das sieht man in den Filmen auch. Das hat sowas Leichtes und hat so eine ästhetische Setzung, die ich auch häufig in Deutschland vermisse, dass es so ästhetische Setzungen gibt für Filme. Gibt es dann manchmal einen Look, aber.
Ja. Wobei der ist erstmal irritiert er einen sehr, weil die Einstellungen teilweise minutenlang sind. Und die Kamera ändert sich minutenlang nicht.
Genau.
Und es wirkt fast wie so ein Amateurfilm. Einfach mal Kamera gemacht, dann die rechte Hälfte ist so fast im Dunkeln.
Genau.
Ja, also es irritiert erstmal so ein bisschen. Und dann, so ging es mir, habe ich aber Spaß gehabt an diesen absurden Situationen und an diesem Humor.
Ja.
Aber es wirkt fast wie so ein Studentenfilm ohne Budget.
Ah ja, das sagst du, weil du die französischen Filme nicht kennst.
Also da steckt halt die Absicht dahinter.
Genau.
Ja. Und in der ersten Szene, und zuerst habe ich gedacht, du bist ein Psychiater, weil du sitzt ja so typisch wie so ein Psychiater eigentlich in deinem Stuhl.
Genau.
Dann kriegt man aber raus, du bist eigentlich der Filmproduzent, bei dem er das Skript unterbringen möchte. Und ich glaube, in dieser ersten Szene hast du diesen schlabbernden Hund da direkt neben dir.
Genau, ja, genau, der Hund. Das ist nämlich Fabians Hund. Den hatte ich dann an meiner Seite. Das war auch... Nicht einfach, es war sehr heiß an dem Tag und der Hund war, also ich meine wir alle, wir waren haben in so einem Raum mit Südseite und die Sonne knallte da voll drauf und es war sowieso, glaube ich, an die 30 Grad und es war schon,
Magst du Hunde generell? Bist du ein Hundemensch?
Ich wollte als Kind immer entweder eine Schlange oder Hühner haben und meine Mutter wollte keine Hühner, nee umgekehrt, mein Vater wollte keine Hühner und meine Mutter wollte keine Schlange und ich fand die anderen Haustiere, die alle immer so hatten, die fand ich immer so ein bisschen langweilig. Ich habe schon auch ein Herz für Tiere. Aber vielleicht auch deswegen denke ich inzwischen, es ist schon gut in der Stadt kein Tier zu haben. Weil es ist einfach zu wenig Raum.
Denn der Hund, der kam dir ja auch so unglaublich nahe und du kaust dann für ihn diese Würste vor.
Genau, weil er so Zahnprobleme hat, mein Hund.
Kaust dir deinen Mund und dann spuckst es dir selber auf die Handfläche und gibst ihm das zu essen. Also du bist da sehr intim mit dem Hund. Das war für mich so gar nicht so leicht anzuschauen. Ja. Ich dachte nur, ja.
Ja, wie gesagt, also auch das stand im Drehbuch und dann musst du das halt irgendwie auch beglaubigen.
Ja, also, dass du dafür eine Lola auch bekommen hast am Ende, vielleicht war es auch ein gutes Zeichen, dass natürlich beim Produzenten Gero hinten diverse Lolas, also ja, auch stand. Waren das echte Lolas oder von der Requisite angefertigt?
Nein, das waren echte Lolas. Und zwar in dem Film spielt ja Sebastian Schipper so eine kleine Rolle. Mhm. Und Fabian hatte Sebastian gefragt, ob er ihm seine Lola dafür eben gibt. Und dann zwei Tage bevor wir es gedreht haben, stellte sich heraus, dass die Lolas irgendwo waren und Sebastian, also ich glaube außerhalb von Berlin, und Sebastian hatte vergessen, die mitzunehmen oder so, und plötzlich hatten wir keine Lolas mehr. Und Fabian war ganz traurig darüber, weil er dachte, da müssen doch irgendwie, die müssen doch irgendwelche großen Preise da stehen, sonst ist das ja so ein Produzent, wo man, ne, also es muss irgendwie auch Gewicht haben. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn irgendjemanden kenne, der eine Lola hat. Und dann habe ich so nachgedacht und dann fiel mir halt Laura Tonke ein. Und dann habe ich Laura angerufen und habe sie gefragt, ob sie uns ihre Lolas zur Verfügung stellt. Und dann hat sie gleich noch, die Laura hat ja auch unglaublich viele Preise gewonnen, dann hat sie gleich noch eine goldene Kamera war da noch. Und also da standen so diverse Preise dann rund. Aber eben auch die zwei Lolas von Laura. Und ja, danke Laura, dass du uns die Preise zur Verfügung gestellt hast.
Nehmt alles mit. War sie zu Hause, als ihr die abholen wolltet?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe sie nicht abgeholt.
Ah, du hast sie nicht abgeholt mit, nein. Du hast einen Film, auch quasi einen Hollywood-Film hast du auch gedreht, ne? Hier, A Cure. Ja. A Cure for Wellness.
A Cure for Wellness, genau.
Hast du gedreht. Wo habt ihr gedreht? Auf Burg Hohen irgendwas?
Genau, auf so einer Burg. Kannst du dir nicht mal sagen. Das ist ja nun auch schon wirklich über 10 Jahre her.
Ja, nur 10 Jahre. 10 Jahre vergehen ja relativ schnell. Das war kurz vor Corona quasi.
Ja, aber trotzdem kann ich dir nicht mehr sagen, wie die Burg hieß. Ich weiß aber noch, dass wir auch in Babelsberg...
Ich glaube, es war Hohenzollern, meine ich.
Das kann sein. Das war der erste Drehtag. Es waren relativ viele Drehtage, weil wir waren auch so eine große Gruppe von... Es spielt ja in so einem Sanatorium von Ärzten und Pflegern und Leuten, die da irgendwie beruflich zu tun haben in diesem Sanatorium. Und es gab dann zum Schluss, der letzte Drehtag war dann so ein riesiger Ball. Das haben wir da in Beelitz in den Heilanstalten gedreht. Und da hatten wir sehr lange Unterricht, Walzerunterricht, weil es gab so eine ganz große Choreografie, wo so ein Kreis war, der so in die eine Richtung getanzt hat und außen ein Kreis, der in die andere Richtung getanzt hat. Und das war relativ aufwendig. Und da haben wir sehr lange für Walzer geprobt. Genau, und da haben wir eben, daran erinnere ich mich viel mehr als an die Burg. Genau. Ja. In der Burg mussten wir, glaube ich, nur so irgendwie so einen Gang lang laufen.
Okay, also es ist 10 Jahre her. Ich hab mit irgendjemandem mal gesprochen, die quasi Produzentin sein studiert hat in den USA. Und was ich dann auch überraschend fand, war, dass man offensichtlich mittlerweile sehr viel Wert auf Ernährung am Set legt und dass sie damals auch wirklich mitgelernt hatte, es gibt keine Süßigkeiten am Set.
Oh ja, das würde ich mir so wünschen, weil es gibt so viel Leerlauf und es gibt so viel Stress am Set, dass wenn die da einfach so rumstehen, die Süßigkeiten, dass man dann ganz schnell dabei ist, die zu essen. Und das ist immer besser, wenn man sie nicht isst.
Aber ich fand es so interessant, weil es so gar nicht nach Hollywood klingt, weißt du?
Naja, Gesundheitswahn aus Hollywood, also da, ja, das klingt schon sehr nach Hollywood, finde ich.
Aber das war jetzt nicht bei euch so. Also,
du meinst jetzt...
Bei deiner Produktion, also das fällt dann ja auch auf.
Du meinst bei diesem The Cure for Wellness?
Ja, genau.
Auch das kann ich dir nicht mehr sagen. Wie gesagt, 10 Jahre her, also weiß ich nicht mehr.
Ich finde immer 10 Jahre ist gar nicht so Ewigkeiten her, aber...
Ja, und trotzdem...
Aber wir reden von wahrscheinlich 25 Filmen oder 30 Filmen, die du seitdem gemacht hast, ne?
Ja.
Kann sein. Drei pro Jahr bestimmt.
Ja, das kann gut sein.
Guck mal. Klingt schon wieder ganz anders, oder?
Ja, ja.
Wie dich klingt 10 Jahre. Rollen, bei denen du etwas erlernen musst, was du bisher noch nicht kannst.
Ja.
Sind diese Rollen besonders dankbar oder manchmal eine etwas sehr mühsame Herausforderung? Wie siehst du die?
Das kommt ein bisschen drauf an, ob einem das Spaß bringt, was man da erlernen muss.
Wann hat es mal keinen Spaß gebracht? Oder wie war das mit dem Walzer?
Das mit dem Walzer hat Spaß gemacht. Das war schön. Ich habe jetzt für Rose, der ja jetzt gerade, ich weiß ja nicht,
anläuft.
Da spiele ich ja einen Großbauern im 17. Jahrhundert. Und ich habe mit Markus Schleinzer, dem Regisseur, wir haben darüber geredet, dass ja, wenn man so eben viel draußen arbeitet und viel, dann gibt es so eine bestimmte Körperlichkeit. Und da hatte ich dann so ein bestimmtes Körpertraining, was ich über ein halbes Jahr gemacht habe vor Dreh.
Okay.
Und ich war eine Woche auf einem Bauernhof und habe da mitgearbeitet. Also habe Ställe ausgemistet und habe Wasser nachgefüllt in den Getränken und habe die Kühe mit Essen versorgt und habe also so alles Mögliche, was man auf so einem Bauernhof eben machen muss. Und das, muss ich sagen, das hat mir schon unglaubliche Freude gemacht. Sehr erstaunt war ich darüber, dass mir das so viel Freude gemacht hat. Hätte ich nicht gedacht im Vorfeld. Ich musste mal für eine Sache schießen lernen. Da dachte ich auch nicht, dass mir das Freude bringt. Das hat mir aber auch Spaß gemacht. Wir waren auf so einem Tontauben-Schießplatz. Und ich glaube, es hat mir deswegen so viel Spaß gemacht, weil ich sehr gut da drin war. Auch das hat mich sehr überrascht. Innerhalb von, ich glaube, 5 Minuten habe ich eigentlich so gut wie jede Tontaube getroffen. Ich hatte dann irgendwann so raus, wie man es machen muss.
Okay. Wehrdienst oder Zivildienst damals?
Wie bitte?
Du. Hast du Wehrdienst gemacht oder Zivildienst?
Zivildienst. Sonst hätte ich es ja wahrscheinlich schon gekonnt.
Ja, weiß ich nicht, oder? Genau. Man lernt ja, glaube ich, kein Tontaubenschießen.
Nee, Tontaubenschießen
also,
nicht.
Also das ist ja nochmal eine eigene Fähigkeit, ja, das dann stimmt, vermutlich. Okay.
Hm? Ja. Aber genau, jetzt für Rose und dann war es so interessant, weil ich dann eigentlich für die Rolle gar nicht so richtig gebraucht habe, aber es hilft einem natürlich trotzdem in dieser Natur so eine bestimmte Art von Körperlichkeit zu haben, auch wenn dann gar keine Szene, also es gibt eine Szene, wo ich mit Sandra Hüller die Schafe reintreibe, das war das einzig Physische, genau, was
da
ich da mache.
Da tauchst du einmal kurz auf im Stall und wie du ein Schaf reinschiebst.
Ja, weil die Kamera raus. Im Stall ist und nur so dieser kleine Ausschnitt, aber wir haben natürlich draußen trotzdem viel Action gehabt mit den Schafen.
Ja. Richtig, die liefen da alle wild durcheinander.
Ja, die liefen alle wild durcheinander und man musste die, manchmal ging es gut und manchmal ging es nicht so gut. Okay. Genau, und ansonsten haben die Szenen jetzt auch nicht dazu, also Musik zum Beispiel, singen muss man ganz häufig dann Sachen proben, ne? Also es gibt ja dann diese Lieder in der Kirche, die gesungen werden und so.
Ja. Genau. Das klingt aber auch da so, als könnten die nicht alle gut singen, also so richtig authentisch.
Genau,
ne?
das war
keine
auch
schönen Sänger.
Das war, aber man musste trotzdem natürlich das Lied können.
Ja.
Mit dem schwierigen Kirchentext aus dem 17. Jahrhundert.
Richtig.
Oder
ja.
Also da sind dann so Formulierungen, die man heute auch nicht mehr so richtig versteht.
Sandra Hüller spielt ja eine Frau, die plötzlich, wir sind da im 30-jährigen Krieg, ankommt auf diesem Hof, oder ist eine Ansammlung von Höfe, und sie ist da, um ein Erbe anzutreten von einem gefallenen Kameraden, mit dem sie gekämpft hat. Sie gibt sich als dieser Kamerad aus, hat auch das entsprechende Dokument für die Erbschaft und bringt aber auch tatsächlich mit ihren Händen den Hof ein bisschen auf Vordermann. Sie gibt auch anderen Arbeit. Das führt dazu, dass sie erst einmal akzeptiert wird hier in dieser Gemeinschaft. Also eine krasse Story, die auf einer wahren Geschichte basiert.
Nein, also nicht direkt. Also Markus hat diverse Frauen, von denen bekannt ist, dass sie als Männer gelebt haben. Und er hat sehr lange recherchiert und hat aus diesen verschiedenen Fällen eine Geschichte original sozusagen geschrieben. Mhm. Genau, und es ist natürlich trotzdem so gewesen. Also das ist jetzt keine Fiktion im Sinne von, da hat sich jemand was ausgedacht, sondern das beruht schon auf wahren Fällen.
Ja, und sie hat eine Kugel mal durch die Backe bekommen, deswegen ist diese Backe so zusammengenäht.
Genau.
Das verleiht ihr auch ein bisschen natürlich Glaubwürdigkeit. Also der traut man auch wirklich so einiges zu.
Ja, sie erschießt dann ja auch einen Bären.
Da kommt ein Bär plötzlich.
Genau, also der ihren Knecht anfällt und der verliert dann auch seinen Arm bei diesem Angriff, und den tötet sie ja auch, den Bären.
Ja.
Sie hat schon nach kurzer Zeit großes Ansehen dann in diesem Dorf.
Stimmt. Du bist auf jeden Fall der Großbauer, der Nachbar.
Genau.
Pragmatischer Typ, der dann einfach sagt, Dafür heirate ich doch meine Tochter.
Pragmatischer Typ ist weißt gut du? Mit der Tochter. Das ist ja, gibt ja auch einen Grund, warum er die Tochter schnell unter die Haube bringen will.
Ja, ja, die beiden heiraten dann.
Die beiden heiraten, genau. Das war übrigens einer der schönsten Drehtage meines Lebens.
Ach, wo, ja, wo habt ihr das gedreht?
Das haben wir im Harz gedreht. Mhm. Und also ich muss noch mal jetzt sagen, Markus Schleinzer ist wirklich, es ist so ein toller Regisseur und er ist so genau, er ist unglaublich, er hat 8 Jahre an diesem Projekt gearbeitet und die Kostüme, die Ausstattung, es ist alles unglaublich präzise und das Drehbuch war halt auch unglaublich geschrieben. Und ja, wir haben da in, und es ist alles angefertigt, ne? Also die Kleider sind alle eingefertigt, dieser Hof, auf dem Rose wohnt, und die Kirche, es ist alles angefertigt. Und diese Szene der Hochzeit, und deswegen war das so schön, die ist nur in einer einzigen Einstellung aufgelöst. Also du hast eine super Totale von der Kirche, von der Landschaft drumherum. Ja. Und vor der Kirche stehen auf der linken Seite die Männer, auf der rechten Seite die Frauen. Mhm. Und durch einen kleinen Birkenhain kommt so ein Ochsenkarren, auf dem die Braut steht. Und unten steht noch so eine kleine Kapelle mit, ich sag mal, mit was, eine Flöte, eine Trommel, eine Laute und noch irgendwas, und spielen ein Lied, und die Braut kommt halt auf diesem Ochsenkarren an, und neben der Kirche stehen noch so große Pfähle mit so Bändern dran, die im Wind wehen, und dadurch, dass diese Kamera so weit weg war, war das so, als wäre das wirkliches Leben. Also es war wirklich, Ablenkung, sondern es war wirklich nur wir und dieser Ochsenkarren, und das war so schön. Und diese Musik dazu und wir alle in diesen Kostümen, also dann war es auch noch ein schöner Tag, also es war blauer Himmel und es war wie so eine ganz festliche Hochzeit. Es hat sich wirklich so angefühlt. Das war ganz toll. Das war wirklich, ja, das wirklich ein unglaublich schöner Drehtag.
Also den blauen Himmel hat man nicht gesehen?
Nee, ein Scherzkeks.
Mich irritieren ja Filme, die in Schwarz-Weiß gedreht werden.
Ist das so?
Ja. Und ich denke jedes Mal, ich weiß, das ist ein künstlerischer Anspruch. Ich weiß, diese Filme strahlen auch eine gewisse Atmosphäre aus. Das verstehe ich alles. Oh. Und ich finde auch, dass es sehr künstlerisch wirkt. Und dennoch liebe ich Filme in Farbe mehr. Und ich frage mich dann immer, warum hat er den in Schwarz-Weiß gedreht?
Markus hat gestern, oder vorgestern war die Premiere in Wien, deswegen war ich in Wien. Da hat er zu dieser Frage, also bei der ersten Frage, bei der Pressekonferenz auf der Berlinale, da wurde er gefragt eben warum, und dann hat er geantwortet, warum nicht, was ich auch eine gute Antwort finde. Und gestern hat er aber gesagt, dass sich durch das Schwarz-Weiß gibt es eine größere Fokussierung auf die Geschichte, und man, Blut ist halt nicht rot und schreit, sondern ist genauso, hat genau die gleiche, wie sagt man, Wertung wie alles andere. Also es gibt nichts, was so raussticht, und dadurch, und er hat gesagt, die Gesichter werden zu Landschaften, und das fand ich einen unglaublich tollen Satz, weil ich empfinde das tatsächlich auch so.
Aber werden die nicht auch so Landschaften, wenn sie in Farbe sind?
Ich meine, nicht so stark.
Du hast ein Close-up.
Ja, aber es ist nicht so stark.
Treten sie nicht noch viel mehr hervor von der Leinwand, wenn sie in Farbe sind?
Ich glaube nicht. Okay. Also jedenfalls empfinde ich das nicht so. Ja.
Was war am Set davon zu sehen, quasi, dass in Schwarz-Weiß gedreht wurde? Ich denke nur an Steven Spielberg, damals Schindlers Liste. Und damals hat er auch erzählt, dass die Farben, die abgefilmt werden, dass die eben gar nicht diese natürlichen Farben, wie wir sie sehen, in der echten Welt sehen, sind, sondern diese Farben müssen auch spezielle Farben sein, eventuell manchmal sogar etwas künstlich, damit sie schwarz-weiß abgefilmt besonders gut wirken.
Es ist interessant, dass du mich das heute fragst, weil ich habe nämlich auch da gestern mit der Kostümbildnerin nochmal drüber gesprochen, was ich vorher auch nicht wusste, weil so stark ist man ja dann in den Gewerken dann doch nicht mit den beteiligt im Vorfeld. Die Farben haben sie tatsächlich so gewählt, dass es keine gibt, die so raussticht, sondern dass man auch dass wir beim Drehen schon das Gefühl hatten, wie wir leben in einer Welt, die existieren könnte. Mhm. Allerdings haben die sich sehr auf die Strukturen der Stoffe konzentriert. Also, und ich finde, das spürt man total in diesem Film, dass diese Stofflichkeit von den Kostümen, die ist fast haptisch spürbar. Also wenn du diesen Film siehst, du spürst diese Stoffe an den Kleidern, also diese irrsinnige Haube, die sie aufhat zu ihrer Hochzeit, die mit diesen Goldplättchen bestickt ist.
Ach, Gold waren die.
Ja, die waren Gold, genau. Ja, siehst du, genau. Und wenn sie dann auf diesem Ochsenkarren sitzt und alles ganz, sie ganz wackelt und diese Haube so wackelt und diese Goldplättchen so alle gegeneinander
klimpern,
genau. Ja. Das fand ich irre. Also dass man diese Stofflichkeiten so spürt von den Kostümen, das Material, das kommt so nach vorne.
Ja.
Und das ist vielleicht auch der Grund, warum man die Gesichter im Schwarz-Weiß vielleicht auch stärker spürt, weil die Struktur mehr hervorkommt.
Guck mal, ja. Ja, das sind ja auch so die Argumente oft für Schwarz-Weiß-Fotografie. Also es bringt immer was Nostalgisches
mit sich. Magst du denn auch keine Fotos?
Nein, ich finde das schon interessant. Ja. Und ich finde es auch gut. Wobei, bei Fotos mag ich es, glaube ich, mehr als bei Filmen.
Bei bewegtem Film, Bild.
Ja, weil das ist schon einfach nur so punktuell und nur mal auch so ganz
fehlt
kurz.
Fehlt dir das Spektakuläre oder was?
Nein, nicht unbedingt. Aber ich weiß nicht, warum. Ich finde, Farben haben auch eine solche Kraft halt. Ja, und du kannst ja auch innerhalb des Farbspektrums unglaublich spielen. Also hätte ja auch den 30-jährigen Krieg mit den Farben auch darstellen können, theoretisch.
Absolut. Also es gibt ja auch ganz irre Filme, die mit Farbe total spielen. Ne? Also ich denke jetzt gerade an den ganzen, wo wir beim französischen Kino sind, schon bei Godard, ne? Der diese krassen Grundfarben so hat immer. Und ja. So ist es hier halt nicht.
Also Gemeinschaft ist ja ein großes Thema. Sie bleibt ja dann letztendlich doch so eine Fremde irgendwie, auch wenn sie so akzeptiert ist. Und am Ende, ohne dass wir jetzt irgendwie zu viel verraten, wirft man ihr dann doch vor, nicht nach den Regeln zu spielen. Ja, also nicht die Regeln einer Gemeinschaft zu respektieren.
Ja, und die Gemeinschaft verraten zu haben. Ne? Das ist auch... Also ich meine, man kann es ja sagen, also oder?
Ja, weil es ist jetzt also ich bin ja immer einer, ich gucke ja nicht mal Trailer.
Ja.
Weißt du, weil mir da schon viel zu viel verraten wird.
Alles klar.
Also von daher, ich sag mal,
ich finde die Grundkonstellation, dass Sandra diese Rolle spielt und dass sie als Mann in diese Gesellschaft kommt, sagt ja schon alles, oder?
Ich finde es aber sehr schön, dass du es mit den Texturen auch nochmal vorgehoben hast, denn wer auch jetzt den Film anguckt, ja, fortan, kann dann einfach nochmal auch ganz besonders darauf achten und das ist dann natürlich auch ganz schön. Wann in deinem Leben hast du dich einmal besonders zu einer Gemeinschaft zugehörig gefühlt? Wir Menschen wollen ja immer irgendwo zugehören, deswegen ist ja Sport auch so erfolgreich, deswegen feiern wir so Stadtrivalitäten oder Derbys und sowas. Wir wollen immer zu einer Gruppe gehören, die auch besser ist als die andere. Das ist jetzt also, was das Kompetitive angeht.
Das ist jetzt seine Interpretation. Ja, da geht es ja nicht in jeder Gemeinschaft drum.
Nein, darum, deswegen wollte ich sagen, ich rede vom Sport jetzt. Aber wann hast du dich mal auch wirklich einer Gemeinschaft zugehörig gefühlt?
Ich glaube, sehr stark das Gefühl von einer Gemeinschaft hatte ich bei Act Out, als wir Act Out vorbereitet haben.
Das war vor knapp 3-4 Jahren?
Vor 5 Jahren.
Vor 5 Jahren. Ja. Süddeutsche Zeitung, Magazin.
Genau.
160 SchauspielerInnen.
185
waren es, okay.
SchauspielerInnen. Genau.
Ja, du warst ja einer der Initiatoren.
Ja, auch, es war viel Arbeit und es war eine schöne Arbeit, eine schöne gemeinsame Arbeit. Ja, auch Ehrenamt. Nochmal ein großes, wie soll ich sagen, eine große Ermutigung zum Ehrenamt. Das war eine unglaublich schöne Begegnung mit dieser Gemeinschaft. Wir haben sehr darauf geachtet, ich meine, die Buchstaben LGBTQIA+, geben ja viele Identitäten schon vor. Und uns war unglaublich wichtig, dass sich alle repräsentiert fühlen. Und es war eine ganz lange Arbeit dahin, wirklich die Leute zusammenzufinden, sie ins Boot zu holen, ihnen den Raum zu geben. Wir haben ja in diesem Magazin gab es ja neben dem Manifest, was wir geschrieben hatten, gab es ja ein langes Interview mit 6 Leuten. Das war sehr genau vorher überlegt, wie man diese Gruppe zusammenstellt. Und dann gab es noch 5 Einzelsäulen, wo so 5 Leute noch was schreiben konnten. Und auch die haben wir versucht auszuwählen, dass es sehr, sehr divers ist. Und in dieser Diversität und in diesem sich gemeinsam finden in Themen, die manchmal gar nicht die gleichen sind, das war unglaublich schön. Und da habe ich mich erstaunlicherweise, hätte ich vorher auch nicht gedacht, dann sehr zusammen und gemeinsam gefühlt. Und das war ganz schön.
Wie habt ihr euch organisiert, als ihr sozusagen die Idee hattet? Also wie aufwendig war es, das Ganze zu organisieren?
Also die Idee kam ja schon 2019 beim Filmfest in München. Da waren Karin Hanschewski und ich hatten einen Film zusammenlaufen und Karin kam mit ihrer Freundin zur Premiere und ihre damalige Agentin sagte zu ihr, ob es denn unbedingt nötig ist, dass ihre Freundin mit auf den roten Teppich geht. Und eine Frage, die man natürlich als heterosexuelles Paar nie bekommen würde.
Ich krieg das voll die Gänsehaut, weil das so absurd erscheint.
Ja, und muss es denn sein, dass sie ihre Gemahlin mit auf den roten Teppich nehmen? Ich meine, das wäre doch absurd. So, und dann wir hatten zusammen eine Wohnung gemietet, also wir waren eine ganze Woche da, weil es auch noch mehrere Veranstaltungen da gab. Und dann waren wir sehr, das hat uns gar nicht losgelassen. Und da ist so diese Idee gekommen. Und dann haben wir uns erstmal in Berlin peu à peu mit Leuten getroffen, die wir kannten, ne? Also SchauspielerInnen, mit denen wir schon gearbeitet hatten, die teilweise auf unserer Schauspielschule früher waren. Und dann wurde es immer größer und größer. Und dann kam die Idee irgendwann mit diesem Manifest. Da hatten wir uns mit Caroline Ehmke getroffen. Das war ihre Idee, dass man ein Manifest macht, dass man irgendwas hat. Wozu sagen denn die Leute ja? Also das war am Anfang ganz schwierig. Ja. Wozu sagt man ja, wenn man da mitmacht? Und Bastian Trost hat dann dieses Manifest geschrieben, was wir dann mit einer größeren Gruppe von immer so zwischen 10 und 15 Leuten 2 Wochen lang überarbeitet haben und wirklich, und es war eben auch eine sehr diverse Gruppe, sehr detailliert Wort für Wort durchgegangen ist, dass sich jeder da repräsentiert gefühlt hat.
Wart ihr digital verbunden oder habt ihr euch alle zusammen
in einen Raum
gesetzt?
Ja, das war in der Zeit von Corona, das lief alles über Zoom. Und es war eine unglaubliche, für ein Jahr lang die Leute zusammenzuholen, weil das waren natürlich unendliche Telefonate, die ich geführt habe. Und nicht nur ich, also diverse Leute, um den Leuten überhaupt zu sagen, dass es das gibt, ob sie dabei beteiligt sein wollen, wenn sie erstmal unsicher waren, ihnen zu sagen, das und das könnte gut sein oder das und das auch nicht. Es war ja auch, gibt ja auch viele Ängste und viel Scham von Leuten.
Und die Angst einfach, dass man für gewisse Rollen nicht besetzt wird.
Genau.
Also die gab es schon. Also.
Ja. Die gibt es natürlich auch immer noch.
Hast du mal eine Rolle nicht bekommen? Es wird natürlich keiner öffentlich gesagt haben.
Das kann ich dir nicht sagen. Aber was interessant ist, dass ich seit Act Out das überhaupt queere Rollen überhaupt erst bekomme. Ich habe einmal mit einer Freundin zusammen, die hat mich gefragt, ob wir mal einen Film zusammen drehen wollen. Und dann habe ich ihr gesagt, ich möchte gerne eine queere Rolle spielen, weil ich das noch nie gemacht habe, weil ich dafür nie angefragt war. Und jetzt ist es so, dass ich auch mal für queere Rollen angefragt werde, was ich ganz schön finde.
Ja. Wie oft wurde dir denn auch wirklich geraten, die eigene sexuelle Orientierung geheim zu halten?
Ach, das ist ja nicht nur, das kriegst du ja auch ständig mit. Also okay. Es ist ja so, dann kriegst du das von jemandem mit und dann hörst du da und dann hörst du jemanden komisches, also den kann man dafür nicht besetzen und so, ne? Also das ist ja so ganz, und ganz aktiv tatsächlich auch Leute, die dann sagen, ich glaube, es ist nicht so eine gute Idee und so.
Hat Karin ihre Partnerin dann auf dem roten Teppich gehabt oder nicht?
Es gab das war dann sonst auch so absurd. Es gab dann diesen roten Teppich gar nicht. Also man hätte es also sozusagen, es war diese Vorsicht war sozusagen zu früh, wie sagt man,
verfrüht.
Ja, genau.
Stimmt, also viel Wirbel um nichts. Also.
Ja, viel Wirbel um nichts hat dann aber viel ausgelöst.
Schlafen dürfen hätte man ruhen lassen können.
Hätte man machen können, genau.
Oh, wo warst du an dem Morgen, als das SZ-Magazin rauskam?
Na, viel interessanter war der Abend davor, weil da ging es schon online.
Da ging es online.
Und da habe ich gedreht. Ich habe in der Zeit, das war so ein bisschen, es war alles so ein bisschen absurd, weil ich hatte in der Zeit total viel Drehs und als es rauskam, ich hatte gar keine Zeit so richtig, da irgendwas zu machen. Und ich weiß noch, ich saß auf dem Set und habe geguckt, ob es jetzt, und dann war dieser Moment, wo es raus war. Und das war ein unglaublich emotionaler Moment. Also das war schon.
Hast du mit Kollegen am Set dann, Kolleginnen am Set dann darüber gesprochen an dem Abend?
Ja.
Und ist jemand auf dich zugekommen oder hast du gesagt, Leute, hier, es ist online?
Ich habe mit einer Kollegin drüber geredet, die mir Geschichte von ihrem Onkel erzählt hat. Das ist es halt auch. Es ist ja in jeder Familie. Also es wird ja immer so getan, als wären das die da drüben. Aber es ist ja in jeder Familie. Also.
Und was war das für eine Geschichte mit ihrem Onkel? Was war das für eine?
Das ist ihre Geschichte, die erzähle ich jetzt.
Ach so, die davon. Ja. Also ich wusste
nicht. Nee, das weiß ich gar nicht, ob sie das öffnet. Das war ja ein privates Gespräch.
Ja. Mit Karin auf jeden Fall hast du das Ganze sozusagen angeführt, diese ganze Aktion. Also, hast du ja auch schon gedreht. Im Sommer wohnt er unten auf jeden Fall.
Genau. Wir haben einige Sachen schon zusammen gedreht.
Ja.
Aber das,
also Bruder, Schwester, Herz war auch nochmal dabei.
Genau, das war ja auch von Tom Sommerlatte.
Da gibt es diese eine Szene, wo du im Garten oder irgendwo auf einer Wiese bist und so ein Tai Chi oder was ist das? Was machst du da? Irgendwie so was Tai Chi.
Das war irgendwie so eine Abfolge. Das war auch so eine Sache, die ich lernen musste. Da habe ich mich getroffen mit so einem Bewegungslehrer.
Ja.
Und da haben wir diese, und die ist lustigerweise rückwärts abgefilmt. Deswegen sieht es so total schräg aus. Also es sieht schon schräg aus an sich, aber er hat es noch einmal rückwärts ablaufen lassen und dadurch ist es noch weirder, diese Bewegung.
Ach, wie lustig. Aber ist es Tai Chi oder was ist es?
Nee, es ist Qigong? Also es ist nichts wirklich. Also ich glaube, es ist nichts
wirklich.
Es ist so, ja, es oh Mann, das ist auch schon wieder so lange. Ich muss drüber nachdenken. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein.
Okay, ja. Aber du spielst einen Sänger, ne? Da, glaube ich, oder?
Genau, ist so ein Rock, so eine Rockband.
So ein abgeheftet Sänger.
So eine Rockband. Abgeheftet. Ja, wahrscheinlich ist der abgeheftet. Das auch im Nachhinein. Vielleicht war das Kostüm einfach zu krass mit dem Stirnband und mit den. Also war ja schon so sehr laut das Kostüm.
Wie sah das aus? Also ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
Ich hatte irgendwie ein Stirnband und ich hatte so sehr bunte Hosen und bunte Oberteile. Also es war so, ja, es hat Spaß gemacht damals, aber im Nachhinein habe ich irgendwann mal gedacht, vielleicht war es auch einfach übers Ziel hinausgeschossen.
Ja. Mein Problem ist, ich sehe dich jetzt in allen Rollen nur noch schwarz-weiß. Verstehst du? Das hat dieser letzte Film jetzt bewirkt. Für mich bist du nur noch schwarz-weiß, auch wie du da auf dieser Wiese bist. Schwarz-weiß.
Dann guck dir Bruder, Schwester, dein Herz nochmal an, da ist viel Farbe.
Ja. Aber gut, singen kannst du ja. Du hast ja eine Band.
Ja.
Also, und du schreibst italienische Songs für diese Band.
Ja.
Paranoia Gruda. Das ist Kunst. Das klingt für mich nach Musikvideos in schwarz-weiß.
Nee, tatsächlich nicht. Die sind gar nicht in Schwarz-Weiß. Wir haben ja ein paar Musikvideos gemacht, die sind alle in Bunt.
Alle in Bunt.
Ja. Ja, ich habe, ich habe mein Theater, als ich noch Theater gespielt habe, habe ich ein Stück gemacht mit Bernadettler Hengst. Das hieß Bedingungsloses Grundeinsingen. Wo es
Bedingungsloses Grundeinsingen?
Ja, ich fand den Titel auch immer sehr schön. Und da ging es natürlich ums bedingungslose Grundeinkommen und um unser Verhältnis zur Arbeit. Und Bernadette ist ja Musikerin und hat ganz viele Lieder dazu beigetragen. Es war eigentlich so eine Art Liederabend. Und dann erfuhr sie irgendwann, dass ich eben Italienisch spreche. Und dann meinte sie, aber dann kannst du ja ein italienisches Lied singen. Und dann habe ich ganz lange gesucht nach Liedern, italienischen Liedern, die irgendwie über Arbeit oder irgendwie in dem Themenfeld zu Hause waren und habe ihr die dann vorgeschlagen und dann sagt sie, nee, du musst schon ein eigenes Lied machen, wir machen keine Coverversion. Und dann habe ich erstmal gedacht, naja, dann findet das hier, glaube ich, nicht statt. Und dann habe ich mich aber abends, ich kann so ein bisschen auf der Gitarre rumschrummeln und habe mich irgendwie hingesetzt, habe so einen Text geschrieben und habe dann so gedacht, ah, jetzt probiere ich es mal mit der Gitarre. Und dann kam so dieses Lied raus und ich war selber ganz erstaunt, dass das so das ging ganz einfach. Und dann
war das?
Das heißt Io nella merda. Io nella merda.
Ich in der Scheiße.
Ja.
Io nella merda.
Genau.
Ja.
Und das hatte nur Teil das war nur Teil dieses Abends. Da habe ich dann auch hatte ich dann so ein Kostüm wie so ein schmalziger italienischer 70er Jahre Sänger und so eine große Sonnenbrille und so. Es hat viel Spaß gemacht. Und das hat mir aber so eine Freude gemacht, dieses Lied zu schreiben, dass ich mich dann einfach hingesetzt habe und innerhalb von 3 Monaten waren irgendwie 15 Lieder da. Und ich habe gar nicht, also ich habe das nur so für mich gemacht, aus Jux und Dollerei. Und dann hat eine Freundin von mir, der ich die irgendwann mal vorgespielt habe, hat gesagt, sie hat einen Freund, der ist Italiener, der ist Musiker. Mhm. Und dem könnte ich die ja mal vorspielen, vielleicht mag der die. Und dann habe ich dem die vorgespielt.
Dann braucht man auch Mut, um einem Italiener seine italienischen Songs vorzuspielen, ja. Oder?
Ich bin da immer so ganz, ich weiß auch nicht.
Du bist so. Da schmerzfrei.
Ja, schmerzfrei würde ich nicht sagen, aber ich denke da irgendwie in dem Moment nicht so drüber nach. Ich mache es dann einfach. Und der mochte die sehr, die Lieder, und hat gesagt, wenn ich Lust habe, könnte er sich mal ransetzen und die ein bisschen arrangieren. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann hat sich dieses Projekt so entwickelt. Und das Interessante war, dass die Lieder sind ja eigentlich von ihrer Struktur her eher so Liedermacher. Mhm. Und die wurden dann aber durch sein Arrangement wurden das so Pop-Perlen. und das ist jetzt so Indie-Pop, so italienischer Indie-Pop, der irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, der mir Spaß bringt. Und ich bin, wie gesagt, ich bin großer Freund italienischer Musik.
Ja.
Und das, ja.
Aber warum dann nicht Paranoia Bertolucci?
Naja, weil mein Name auf Italienisch ganz häufig gut so ausgesprochen wird.
Verstehe. Ja. Ich habe die Verbindung gar nicht hergestellt. Ja. Ist das nicht lustig?
Ja.
Ich denke sofort an den Filmemacher.
Ja.
Ich habe überhaupt nicht an Godard.
Nee, das ist natürlich auch so eine. Ich bin ja auch so ein Filmliebhaber. Deswegen ist natürlich Godard auch eine Referenz daran.
Na,
so.
Klar.
Und deswegen heißen wir so.
Und welche Paranoia trägst du im
Ach,
echten
ganz
Leben
viele,
mit dir
ganz
rum?
Viele Paranoien.
Ja?
Da brauche ich gar nicht erst anfangen. Ja, ja.
Okay, nimm mal die eine.
Das sage ich jetzt nicht, weil die Paranoia wird ja immer stärker, wenn man sie benennt.
Ach echt? Okay. Dann schweigen wir.
Ja, und über die Paranoia da.
Und der Rest ist Schweigen.
Ja, genau.
Aus?
Hamlet.
Ja.
Was jetzt? So ein Test? Ich habe jetzt so Tests hier noch gemacht.
So ein Test. Du magst Shakespeare?
Ja, ja, ich mag, es ist gar nicht so, dass ich Theater nicht mehr, oder ich setze mich manchmal hin, es ist ja so, im Film, also der gibt ja doch Unterschiede zur Spielweise im Film und im Theater, und die Beschäftigung mit Text, so wie sie auf der Bühne möglich ist, findet ja nur sehr selten im Film statt. Und deswegen setze ich mich manchmal auch zu Hause hin und nehme mir so Monologe vor. Und es ist natürlich die Sprache, das ist natürlich irre, wenn man die so greifen kann. Und das macht ja was mit dem Körper. Und das ist schon, das sind, ja, das fehlt mir schon manchmal, so Sprache.
Okay. Welchen Monolog hast du dir zuletzt vorgenommen? Zu Hause, gemütlich im Sessel, mit der kleinen Stehlampe nebenan?
Nee, gar nicht gemütlich.
Nebenan.
Das ist nicht gemütlich.
Nee?
Nein, das ist ja physisch. Also du stehst da doch auf, richtig?
Also
naja, je nachdem,
All the world's a stage. My living room's a stage.
Naja, mein Leben ist so ein bisschen natürlich eine Stage, weil das ist ja sowohl mein Beruf. Also das ist ja gar nichts Abstraktes, das ist ja ganz konkret. Und ja, dann irgendein Monolog von Richard II., glaube ich.
Traumrolle?
Das wäre schon auch, also im Theater war es...
Wird nicht so oft gespielt.
Nee, ne? Richard II. Wird fast gar nie gespielt.
Es ist immer der bucklige Dritte.
Ja, der bucklige Dritte, genau.
Der gespielt wird.
Ja, ja, Richard II. Ist diese Abdankung, dass er sein Königsein abgeben muss, Also für mich hat das ganz viel mit Tod zu tun, wie wir denken, wir sind unsterblich und dann werden wir aus dem Leben katapultiert. Das finde ich schon, wie schon irre, das Stück. Und
lasst uns von Gräbern sprechen, von Würmern und von Graben.
Wieso kannst du das? Wieso kannst du das? Genau der war es. Ja.
Wie hat sich deine Beziehung zum Tod entwickelt während der letzten, sage ich mal, so 20 Jahre? Man versucht ihn ja immer so mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Ich glaube, wir haben immer sehr viel Angst davor gehabt. Und jetzt aber nähern wir uns ja an und wir beschäftigen uns damit und wir haben alternative BestatterInnen und so etwas. Wie hat sich dein Verhältnis entwickelt?
Das ist ja so lustig, weil in dem Knochen und Namen spiele ich ja einen Bestatter.
Okay.
Das ist jetzt ein Thema, das ist ja, kann man ja Stunden drüber reden. Ja. Ich glaube, also durch den Tod meiner Mutter hat sich schon da viel bewegt in mir.
Ja, wie lange ist das her?
16 Jahre.
Okay. Mhm.
Und das war ein guter Abschied.
Weil ihn bewusst gestalten können,
ja.
Auch damals?
Ja.
Das muss man ja erst mal lernen. Wir machen das ja eigentlich ja. Erst seit vielleicht 10 Jahren, bewusst irgendetwas mitgestalten.
Ja, naja, also ich weiß nicht, es gibt, also was ich so gelernt habe, es gibt Sachen im Leben, die fordern, dass du dich damit befasst. Und du kannst natürlich weglaufen und sagen, oh Gott, ich ertrag das nicht oder so. Aber das wird, wenn du an den entscheidenden Punkten im Leben nicht dich bestimmten Dingen stellst, denen sich gestellt werden muss, dann hat das, glaube ich, Auswirkungen.
Aber du hast es immer geschafft, einfach dich diesen Sachen zu stellen. Es war mühsam.
Naja, das ist natürlich erstmal, ich habe damals dann erstmal alles abgesagt, also an beruflichen Dingen, weil ich gemerkt habe, ich muss da jetzt da sein und ich muss das jetzt irgendwie, muss das begleiten. Und manchmal, und ich hatte Glück, ich hatte auch Glück, weil es war gerade möglich. Das ist halt auch so. Wenn manchmal ist es nicht möglich, dann sitzt du, kriegst keinen Rückflug mehr und dann ist der Vater tot. So. Ja. Also,
oder manchmal Corona, du hängst in Australien fest, ja, und es kommt Corona.
So. Kommst so, drei Monate nicht. Oder du, ja, und es ist halt nicht immer möglich.
Aber du hattest das Glück damals.
Es ging damals.
Dann deswegen, können Leute 3 Drehtage streichen, wir holen das irgendwie nach.
Ja, ich habe erstmal gar nicht, ich habe es einfach alles abgesagt.
Ja, okay.
Weil ich nicht wusste, wie lang es dauert.
Aber hätte das nicht jeder gemacht?
Ich bin ja nicht jeder, keine Ahnung.
Nee, klar. Nein, also ich würde von mir denken, definitiv, ich würde das genauso sofort machen.
Naja, es war damals eben keine, es stand nicht in Frage. Und,
ja.
Und ich habe gedacht, ja, ich möchte, dass das so ist. Dass wenn Sachen in meinem Leben passieren, die keinen Aufschub dulden, dann möchte ich gerne die auch
machen, durchziehen.
Ja, wie auch immer, ja.
Sag mal.
Ist aber sehr privat geworden.
Ja. Du fängst an mit Richard II.
Toll.
Gib mir den Spiegel, dass ich mich erkenne.
was ist los?
Sag mir mal, wann hast du angefangen, Italienisch zu lernen? Denn du hast diese Sprache ja richtig gelernt.
Ja.
Also du kannst sie.
Ja. Ich hab,
sai parlare l'italiano molto bene.
Ich habe angefangen kurz nach der Schule. Ich wollte eigentlich in der Schule lernen. Und bei uns gab es aber nur Spanisch. Dann habe ich Spanisch gelernt. Und die beiden Sprachen sind ja sehr ähnlich. Deswegen, also ich habe heute mit Spanisch wirklich, ich verstehe das sehr gut, aber ich habe unglaubliche Schwierigkeiten, es zu sprechen, weil es so nah am Italienischen ist. Ich rutsche immer wieder ins Italienische rein.
Und es klingt nicht so schön wie das Italienische, oder? Ich finde, Italienisch ist die schönste Sprache der Welt.
Ja, ich finde das auch. Aber ich finde auch, Spanisch hat seine, also ich höre auch Spanisch gerne. Es ist nicht so, dass ich es nicht gerne höre.
Ja.
als ich dann nach Berlin gekommen bin, habe ich Unterricht genommen, weil ich so gerne lernen wollte. Und dann habe ich das studiert an der Humboldt.
Ach, du hast es ja richtig studiert.
Ja, ich habe
es
studiert.
Stimmt.
Genau, und ich bin dann in den Semesterferien oder sogar bevor ich bin, das war bevor ich angefangen habe zu studieren, war ich 3 Monate in Rom und habe Sprachkurs gemacht. Mhm. Weil ich dachte, wenn ich das jetzt anfange zu studieren, dann muss ich das irgendwie, ich muss das ja auch irgendwie können. Ich kann das ja nicht studieren und dann nicht wissen.
Man kann bei Null oft schon anfangen, aber es geht halt rasend schnell voran.
Ne? Genau. Und das hat mir natürlich unglaublich geholfen. So, und dann hatte ich Freunde in Rom und ich fahre auch immer noch gerne nach Italien und viel nach Italien. Und es gibt, ja, die Sprache, die macht was mit mir, die vermittelt mir ein Gefühl von Freiheit. Also wenn ich die Sprache spreche,
ja,
dann fühlt sich mein Körper anders an.
Weil die Sprache auch so weich ist? Ich frage mich, woran das liegt. Warum ist es Freiheit? Oder weil man die ganzen Bilder, die man mit Italien einfach verbindet, weil die einfach einem Freiheit im Kopf geben.
Das hat schon auch viel mit Gianna Nannini zu tun.
Mit Gianna Nannini? Ja. Ich hatte die einmal in der Sendung bei mir.
Wirklich?
Ja. Und ich fand sie schwierig.
Sie ist bestimmt schwierig, das glaube ich sofort.
Weil da war so Obst für sie in einem Korb, weißt du, so hingelegt. Und der Apfel sah eigentlich ganz normal aus. Aber sie hat dann gesagt, den Apfel esse ich nicht, weil er irgendwie so eine Mini Delle hatte oder so.
Musste
weiter.
Sie den Apfel dann essen?
Musste sie nicht.
Für die Sendung? Nee,
der war einfach nur in der Garderobe
für
sie.
Okay.
Und sie hat sich über diesen Apfel so ein bisschen beschwert. Wir reden von vor 30 Jahren.
Okay.
Ist, oder nicht ganz, aber ungefähr.
Vielleicht ist sie ja wirklich, jetzt noch schlimmer. Ja.
Oder aber auch nicht.
Ja, oder aber auch nicht. Naja, du, die
Jana und du.
Ja, ich war als Teenager war ich unglaublicher Fan und mochte diese Energie, die sie hat. Und die ich auch immer noch erstaunlich finde, die ist ja jetzt auch über 70 und hat trotzdem immer noch...
Ich habe lange nichts von der gehört. Macht die aber noch Songs?
Ja, die macht noch.
Von Susi Quattro weiß ich das.
Ah ja, du bist Susi Quattro-Fan.
Nö, aber ich fand die damals auch cool. Und die begegnet mir permanent irgendwo in den Schlagzeilen. Oder dann moderiert sie irgendwelche Sendungen für die BBC und so. Also Susi,
aber dass sie eine
cool
Tochter mit 54 bekommen hat, das hast du schon mitbekommen. Nee, das hast du auch nicht
auch
mitbekommen.
Nicht mitbekommen.
Ich dachte, das hätte man zumindest in Deutschland mitbekommen.
Nein, aber ich bin auch nicht so der Boulevard-Mensch. Ja. Mich langweilt Boulevard furchtbar.
Aber Susi Quattro, wo kriegst du da Informationen?
Ja, weiß ich nicht, aber keine Ahnung, taucht, das weiß ich nicht.
Das würde ich jetzt auch eher im Boulevard verorten.
Ja, aber vielleicht auch, aber das ist Musik, das ist natürlich ein bisschen nochmal was anderes.
Ja.
Aber wenn sie ein Kind kriegt mit 54, das sind schon wieder, nein, ich habe das nur nicht mitbekommen.
Ja.
Aber Susi, ja, ich weiß auch nicht, oder neulich war ein Song, wurde von ihr wieder verwurstelt und die hat ja auch so krasse, geile Songs gehabt.
Ja, total, die Susi ist auch super. Mhm.
Ja. Hast du Gianna live gesehen mal? Hast du sie getroffen?
Ja,
ja, okay,
häufig.
Hunderte Mal.
Ja, ja.
Ich hatte vergessen, dass du es ja studiert hast. Da ist natürlich überhaupt kein Wunder.
Ich bin tatsächlich auch zur Schauspielerei übers Italienische gekommen.
Weil?
Weil wir eine Professorin hatten, die italienische Theaterstücke aufgeführt hat. Also es war alles professionell, die Regie, Kostüm, Bühne und nur die SchauspielerInnen waren Studentinnen. Und das habe ich 2 Jahre lang gemacht und dann habe ich gemerkt, dass ich das gerne, dass ich das machen möchte. Und dann habe ich mich auf Schauspielschulen beworben. War ich schon 24, sehr relativ spät.
Stimmt.
Und deswegen habe ich auch am Anfang in erster Linie Theater gemacht, weil ich eben übers Theaterspielen da rangekommen bin. Mhm. Ich bin aber ja von meiner Leidenschaft her sehr, sehr viel mehr im Kino zu Hause. Und es hat ganz lange gedauert, bis ich irgendwann dachte, das kann ich ja eigentlich auch machen. Da habe ich ja eine Leidenschaft für, warum mache ich das nicht?
Stimmt.
So, und dann hat das ganz lange gedauert, bis das, es hat so ganz lange, ich habe erstmal so alles gemacht, was kam, um überhaupt vor der Kamera, ich finde, diese Kamera ist ja auch so eine unglaubliche Präsenz, dass die nicht mehr mich ablenkt vom Spiel.
Ich habe auch Italienisch studiert und ich finde die Sprache wunderschön.
Ja,
das Land ist wunderschön.
Ja.
Ich musste aber feststellen, wenn ich mal dort war, dass ich sehr deutsch bin für die Italiener. Ich war aber auch so in Neapel und so, weißt du, also wo so richtig Chaos pur ist. Ja. Und ich liebe dann doch Ordnung. Ich liebe es, wenn der Bus kommt. Verstehst du? Ich liebe es, wenn die ganzen Straßen nicht voller Müll sind.
Du, ich sag dir, die Italiener lieben das auch, wenn der Bus kommt. Das ist nicht so, dass die denken, ach schön, jetzt kommt er wieder eine halbe Stunde nicht. Also das ist schon...
Ich habe wirklich gemerkt, dass ich einfach wahnsinnig deutsch bin und manchmal zu deutsch für manche Italiener. Wie geht es dir? Hast du sehr viel Italiener auch in dir?
Oh, ich habe da noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht.
Ja, aber dann ist alles okay. Dann bist du wirklich wie ein Fisch mitgeschwommen. Dann hast du auch ein bisschen italienisches Blut.
Ja, das Italienische, das führt einen ja, wie gesagt, also das führt einen ja so also ich habe ja erzählt, dass ich mich physisch dann frei fühle und deswegen gibt natürlich Unterschiede, das merke ich schon auch, aber es gibt ja auch zu viel, so vielen Deutschen so viele Unterschiede, und das ist ja auch alles okay. Unterschiede sind ja nicht schlimm.
Und die haben immer so, wenn die miteinander geschimpft haben, wenn die sich angeschrien haben. Ey, ich stand immer so, der kleine Deutsche stand immer so ganz brav daneben und denkt nur, krass, die werden ihr Leben lang nie wieder miteinander sprechen. Die beschimpfen sich wirklich aufs Äußerste und 10 Minuten später ist alles wieder gut. Hm. Und das hat mich wütend gemacht, weil das hat für mich keinen Sinn ergeben. Da habe ich gesagt, ey, jetzt tun sie so, die haben sich wirklich auf niederste Art und Weise haben sich beschimpft. Und auf einmal alles wieder, hey, lieb Kind. Und es war nichts. Und ich nur, das kann nicht sein, das hat mich überfordert.
Ja. Ja, weil man, vielleicht ist das so eine, oder vielleicht, nee, ich gehe jetzt nicht in nationale Eigenheiten. Sag. Nein, aber es hat vielleicht auch mit dir zu tun. Ich mach's mal über dich, natürlich, weil du hast es ja jetzt gerade gesagt.
Es hat immer was mit einem selbst zu tun, wenn man sich über irgendwas beschwert.
Genau.
Geilste Erkenntnis ever, finde ich. Wenn du ein Problem hast mit jemandem, mit irgendwas, ist es deine Sache.
Ja, aber es muss nicht ein Problem sein. Also vielleicht ist es für dich, sind Streite für dich, gehen vielleicht tiefer. Aber vielleicht auch deswegen, weil du sie so lange aufschiebst. Du hast ja gesagt, bei dir kommt das nicht so schnell.
Ich fand's nur so eine Überreaktion, das ging mir so auf die Nerven.
Ja, aber vielleicht lassen die diese ganze Wut einmal kurz raus und dann ist sie draußen und dann können sie auch wieder...
Ja,
so.
Absolut. Und das ist nicht in mir drin.
Ah, ja.
Und ich liebe einfach Verabredungen. Weißt du, du kennst es ja vielleicht auch, die verabreden sich für Dienstag 17 Uhr und dann kommen 25 Leute am Dienstag 17 Uhr zusammen und können sich nicht einigen auf eine Sache und fangen dann an zu diskutieren. Und dann gehen 8 Zweier-Dreier-Gruppen auseinander, wobei alle ursprünglich mal was zusammen machen wollten. Und ich immer nur, ja, mit wem gehe ich denn jetzt? Was mache ich denn nicht? Aber verstehst du, das war für mich alles so unlogisch. Ich habe so viel Unlogisches da so erlebt. Aber
ja, das Leben ist ja ganz häufig unlogisch.
Danke.
Genau.
Schönes Schlusswort. Zum Schluss, kurze Autovervollständigung von dir. Vervollständige einfach folgende Sätze spontan. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Ich habe kein Verhältnis zu Tattoos.
Genau. Also wenn du dir jetzt eines machen würdest, was du nie machen wirst, was wäre da drauf?
Oh Gott, ich bin glaube ich nicht der Richtige für diese Sachen. Warte, was könnte man denn gerne nicht auf seinem Körper
genau,
haben?
Genau, und die geile Sache ist, du musst es dir nicht drauf machen.
Ja,
wenn du dir mal ein Tattoo auf deinem Körper vorstellst, was stellst du
was
dir vor?
Was will ich auf keinen Fall drauf haben?
Ja, oder was findest du eigentlich total geil, aber du wirst es trotzdem nie machen?
Naja, wenn wir schon bei Italien sind, ich würde mir auf keinen Fall ein Kreuz auf den Rücken machen. Wie Robert De Niro
Taxi Driver?
Nee,
Raging Bull?
Nein.
Auch nicht.
In dem Remake.
Der Pate? Nein.
Nee, es ist ein Remake von einem Film aus den 60ern mit Gregory Peck und Mitchum. Wie heißt der das nochmal? Das ist Cape Fear.
Ach, Cape Fear.
Da hat er da so krasse Tattoos.
Okay.
Und die sind schon auch super. Also die sehen auch gut aus. Aber genau diese Sachen würde ich mir einfach nicht stechen.
Okay, was ist mit dem Konterfei von Gianna Nannini?
Auf keinen Fall. Das wäre auch was ich auf keinen Fall drauf machen würde. Okay. Auch nicht von Susi Quattro übrigens. Und auch nicht von dir.
Das hoffe ich. Das wäre beängstigend. Okay, ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Das Sprudeln von Wasser, wenn es kocht.
Ah, okay. Spaghetti kochen zum Beispiel?
Das hast du gar nicht gefragt, woher das kommt.
Das ist meine Nachfrage.
Ja, das kannst du dir jetzt überlegen, was das alles sein kann.
Aber wir reden von der Küche.
Who knows?
Oder von dem Geysir. Ja, hast du mal in einem Geysir gedreht?
Ob ich in einem Geysir gedreht habe?
Film auf Island oder so.
Nee, leider nicht. Aber in Island würde ich tatsächlich gerne mal drehen. Also da würde ich gerne mal hinfahren.
Für welchen Drehort bist du besonders dankbar, dass du dort mal drehen durftest?
Für Marseille.
Okay, was war da?
Da habe ich mit Christian Petzold Transit gedreht. Mhm. Und das war wirklich eine tolle Stadt. Hat mir unglaublich gut gefallen, abgesehen davon, dass der Dreh sehr schön war.
Du spieltest Richard, einen Arzt.
Genau.
Der auf der Flucht ist. So.
Genau. Das war wirklich ein toller Drehort.
Sommerfeeling auch oder was war so?
Ja, es war Sommer. Es war Sommer, aber es war. Die Stadt ist aufregend, die Stadt ist schön. Also ich finde, die Atmosphäre in der Stadt ist schön. Es passiert ja auch nicht so häufig. Also man ist ja auch häufig einfach drinnen oder irgendwo in. Also das Schöne an dem Beruf ist, dass man wirklich an Orte kommt, an die man wahrscheinlich alleine nicht gekommen wäre. Mhm. Wie neulich eben in so einer Höhle.
Ja.
Und da wäre ich wahrscheinlich alleine nicht rein. Aber Marseille.
Marseille. Gut, Herr, da geht ihr. Für diese Begegnung, dass wir ein bisschen mal durch deine Rollen gesurft sind hier mit dir, wie vor einer guten italienischen Küste. Ich habe die Zeit vergeudet und nun vergeudet mich die Zeit.
Es ist unglaublich.
Erkennst du das wieder?
Wieso kannst du diese ganzen Sachen?
I wasted time and now doth time waste me.
Warum?
Ich möchte, dass du diese Rolle dann auch irgendwann mal wirklich auf der Bühne spielst.
Ja.
Weil du schon den Monolog zu Hause geprobt hast im Prinzip schon. Also eigentlich wärst du ready to go. Ready for stage.
Weit davon entfernt.
Danke dir für heute und dann bis die Tage wieder.
Bis dann.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Anna Engelke aus dem ARD-Hauptstadtstudio. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien spreche ich über Sicherheitspolitik mit Militärhistorikern oder mit Politikwissenschaftlerinnen. Und es geht um die Frage, wie Deutschland die Zeitenwende umsetzt. Was passiert da eigentlich gerade in der Bundeswehr? Was läuft schon gut? Und wo wird das viele Geld vielleicht an falscher Stelle ausgegeben? Hört also gerne mal rein. Jeden Dienstag und Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Sounds App.